Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Es ist Dienstag, der 13. November 2018. Gleich ist es 16 Uhr und eine Minute. Friedrich Hoog begrüßt Sie zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Von der Reichsabtei zum Zentrum christlicher Reformpädagogik. So heißt das Motto unserer heutigen Ausgabe der Plattform. Wir gehen ins Schloss Obermarchtal, entdecken dort neben dem Münster auch eine Mönchsgruft, eine Mädchenrealschule und ein Aufbaugymnasium. Wir begegnen dem Vater der Mundartdichtung, Sebastian Seiler, dem Schlossgarten und einer echten Königin. Und natürlich treffen wir auf den Leiter der dort ebenfalls beheimateten Akademie der Lehrerfortbildung, Herrn Dr. Berthold Suchan. Schön, dass Sie da sein können in der heutigen Sendung. Ganz herzlich willkommen bei Radio Free FM.
Ja, danke schön. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wunderbar, dass Sie den Weg gefunden haben zu uns, Herr Dr. Suchan. Sie sind schon einige Jahre Leiter der Lehrerakademie. Erzählen Sie doch mal ein bisschen über Ihren persönlichen Werdegang und wie Sie nach Obermarchtal kamen.
Ja, der persönliche Werdegang ist also sehr ungewöhnlich, auch für deutsche Verhältnisse recht ungewöhnlich. Ich bin eigentlich, wie man vielleicht hört, von der Sprache her nicht so der richtige Oberschwabe. Ich stamme ursprünglich aus dem schönen Lüneburg, auch eine Reise wert, wenn man mal in den Norden kommt, und habe dort Abitur gemacht und mich sehr stark interessiert schon während der Schulzeit für naturwissenschaftliche Fragestellungen, für theologische Fragestellungen und dann versucht, wie ich das wohl beruflich oder im Studium verbinden kann, habe mich dann zu einem Studium im auch schönen Freiburg entschieden und habe dort ein Studium zunächst der Physik, 4 Semester und dann anschließend der Theologie aufgenommen, habe in beiden Abschluss gemacht und dann festgestellt, die großen Fragen der Menschheit, die sowohl in der Physik als auch in der Theologie behandelt werden, die waren für mich noch gar nicht richtig gelöst und bin nach einigem Nachdenken dann nach den Examina in Physik und Theologie zu einem Drittstudium nach Gießen aufgebrochen und habe dort dann später in Physik promoviert. Deswegen bin ich eigentlich promovierter Physiker, gar nicht Theologe. Habe dann eine Habilitation in Philosophie gemacht, an der dortigen Uni 12 Jahre unterrichtet, Vorlesungen gehalten, Seminare gehalten, alles das, was man so als Nachwuchswissenschaftler macht. Und habe mich dann beworben auf die Stelle in Obermarchtal als Leiter der Akademie der Lehrerfortbildung, wie es offiziell heißt. Das war im Jahre 2004. Und seitdem bin ich im schönen Obermarchtal und darf dort Kolleginnen und Kollegen der katholischen freien Schulen weiterbilden und mit denen zusammen Schule gestalten.
Ehe wir die Akademie näher vorstellen, konnten Sie mittlerweile ein einheitliches Weltbild für sich zusammentragen aus Physik, Theologie und Philosophie?
Ja, ich konnte es mal, als ich noch an der Uni war und dann eben den Studierenden das versucht habe zu vermitteln, auch in vielen Vorträgen, in Veröffentlichungen und so weiter. Seitdem ich jetzt hier bin, seit 2004, komme ich gar nicht mehr dazu. Aber die Karriere, die ich damals an der Uni gemacht habe, fand ich sehr erfüllend, hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude bereitet. Auch die Mischung aus Forschen auf der einen Seite und Lehren auf der anderen Seite war für mich sehr gut. Es waren dann politische Entscheidungen in der Bundesrepublik Deutschland, die dazu geführt haben, dass man diesen Job nicht weitermachen konnte, das Hochschulrahmengesetz wurde damals geändert. Deswegen war ich gewissermaßen gezwungen, auch mir was anderes zu suchen. Bin jetzt aber, es klingt ein bisschen negativ, aber jetzt bin ich eigentlich sehr glücklich, weil diese Aufgabe, junge Lehrkräfte zu begleiten, spirituell tätig zu sein, mich wieder mehr der Theologie zu widmen, ist, glaube ich, etwas, was so mir als Persönlichkeit dann doch sehr gut getan hat. Wer weiß, wofür es gut ist. Also ich bin sehr froh, jetzt da seit über 14 Jahren Obermarchtal zu sein.
Wenn Sie Ihre Forschungsergebnisse in 3 Sätzen zusammenfassen müssten, über Gott und die Welt, über das Weltall, wo es endet und was kommt danach und so, was würden Sie in 3, 4 Sätzen sagen?
Oh, das überfordert mich jetzt so ein bisschen an der Stelle. Also ich habe Kosmologie damals gemacht und auch wirklich mich um spezielle Fragen der allgemeinen Relativitätstheorie gekümmert. Das lief damals auch recht gut und habe am Ende dann habilitiert über die Naturphilosophie der Zeit. Also ist die Zeit eine Illusion? Ist die Zeit wirklich da? Und diese Frage hat mich dann zu der Überzeugung gebracht, dass so, wie wir mit den Wissenschaften heutzutage Natur beschreiben, dass es ein sehr gutes Mittel ist, Natur zu verstehen und wir auch davon ausgehen können, dass die Natur unter den Voraussetzungen und Theorien auch so beschaffen ist, wie wir es verstehen. Aber das ist keine gute Antwort auf Ihre Frage, das ist mir klar.
Man kann es nie umfassend beantworten, wenn man eigentlich die Lehrerakademie vorstellen möchte, genau. Und das Kloster und den Schlossgeist irgendwann noch auf seinen Spuren wandeln möchte. Die Akademie, was macht die genau? Also junge Lehrer fortbilden oder weiterbilden, auch ältere vielleicht? Erzählen Sie.
Ja, ich kam gerade auf junge Lehrkräfte, weil wir die gerade bei uns im Haus hatten. Grundsätzlich ist es so, dass die Kirchliche Akademie in Obermarchtal zuständig ist für 95 katholische freie Schulen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und auch nur für Kolleginnen und Kollegen von diesen Schulen. Und das Hauptgeschäft besteht darin, dass jedes Kollegium für 2 bis 3 Tage einmal im Jahr nach Obermarchtal kommt und sogenannte pädagogische Tage gestaltet. Während dieser pädagogischen Tage befassen sich die Kollegien mit Fragen der Schulentwicklung, mit Problemstellungen, die sie zu Hause vor Ort haben, mit der Umsetzung des Marchtaler Planes in ihrer jeweiligen Schule, wenn noch darauf zu sprechen kommen, denke ich. Und darüber hinaus haben wir viele Veranstaltungen einfach zu reformpädagogischen Themen und einige Gremiensitzungen. Aber wenn Sie sehen, dass wir etwa 2000 Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen haben und wenn die 3 Tage lang alle zur Fortbildung Obermarchtal kommen, sieht man schon, das Haus ist relativ voll und damit sind wir eigentlich schon genug beschäftigt, da entsprechend Logistik bereitzustellen, Referenten zu akquirieren, das Ganze zu organisieren und auch dann inhaltlich zu begleiten.
1973 ging ja das gesamte Areal des Schlosses über von Thurn und Taxis auf das Bistum Rottenburg-Stuttgart und erst im Nachgang dazu wurde eigentlich die Akademie errichtet. Wie kam es, dass es ausgerechnet Obermarchtal geschafft hat, diese Akademie beherbergen zu dürfen?
Na, einmal stand die Klosteranlage sozusagen zum Verkauf und die Diözese Rottenburg damals noch, das war noch nicht Rottenburg-Stuttgart, hat dieses Areal, die ganze Anlage für damals 800.000 D-Mark erstanden und das ist der Initiative des damaligen Domkapitulars Max Müller zu verdanken, der schon immer diese reformpädagogische Initiative in der Diözese hochgehalten hat, gesagt, wir brauchen für unsere Lehrkräfte einen spirituellen Ort, wo man sich trifft, wo man diese Gedanken der Reformpädagogik weiter vorantreiben kann, wo man gucken kann, wie denn die gerade neu gegründeten katholischen freien Schulen einfach eine Heimat, einen Ort haben. Die ersten katholischen freien Schulen wurden 1967 gegründet und dann im Ende der 60er, Anfang der 70er in so klassischen Orten wie Biberach, Ravensburg, Friedrichshafen und die brauchten einfach einen Ort, um Material für den Unterricht zu erstellen, um sich ihres Auftrags zu vergewissern und einfach auch spirituellen Input zu bekommen. Und da hat der Prälat Max Müller diese weitsichtige Entscheidung getroffen, gut, wenn wir die Möglichkeit haben als Diözese diese Klosteranlage zu kaufen, dann tun wir das. Und es hat 5 Jahre gedauert, bis die so umgebaut war von einem Schloss des Fürsten von Thurn und Taxis zu einer Akademie, zu einer Bildungseinrichtung, zu einem spirituellen Ort. 5 Jahre gedauert, bis sie dann im September 1978 eröffnet wurde. Also gerade sind wir 40 Jahre alt geworden.
Congratulations. Gibt es da eine Fest oder so noch?
Nein, da gibt es kein Fest, weil wir gesagt haben, die Feste sollen in den Schulen gefeiert werden. Wir hatten eine Festschrift und eine große Feier zum 25-jährigen Jubiläum. Das war kurz bevor ich gekommen bin. Und ich denke, dass wir zum 50-jährigen Jubiläum natürlich ein Fest feiern werden mit allen Kolleginnen und Kollegen, vielleicht vielen Schülerinnen und Schülern. Wir haben 26.000 Schüler in unseren Schulen, dass die vielleicht auch nach Obermarchtal kommen und wir dann wirklich die Klosteranlage auch eben 50 Jahre doch sehr prägend dann auch für den Ort und für unsere Schulen, dass wir sie dann hochleben lassen.
Prälat Müller ist ja auch beigesetzt in Obermarchtal.
Ja.
Sie hatten vorhin die Referenten erwähnt, wer unterrichtet den? Machen Sie selber auch Unterricht oder ist man als Leiter eigentlich mit der Leitung der Schule schon ausgelastet?
Also man könnte als Leiter mit der Leiter der Akademie gut ausgelastet sein. Ich mache aber mit einem Kollegen zusammen noch einen sogenannten Diplomkurs Marchtaler Planpädagogik, in dem wir, deswegen kam ich vorhin dazu, vor allem junge Kolleginnen und Kollegen begleiten in den ersten Berufsjahren, ihnen nochmal die Grundlagen dieser Art von Pädagogik nahebringen und ihnen auch die Möglichkeit geben, die sogenannte Missio Canonica, eine kirchliche Lehrbefugnis zu erwerben, falls sie noch nicht haben. Das mache ich selber. Das heißt also, auch wenn wir noch Auswärtsvorträge halten oder Kurse in anderen Diözesen geben, komme ich so etwa auf 10 bis 20 Seminare, 2 bis 3 Tage, die ich selbst gestalte. Was aber etwas ungewöhnlich ist, ich unterrichte nebenbei auch noch einem Studienkolleg Obermarchtal, auf das wir sicherlich noch zu sprechen kommen werden, mit einigen Stunden Philosophie oder vernetzten Unterricht, wie es dann bei uns heißt. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Aufgabe, habe, weil nochmal mir für mich tagtäglich dann auch deutlich wird, nicht abgehoben die Akademie für Lehrer zu leiten, sondern eben auch mit den Lehrerinnen und Lehrern vor Ort einfach normal im Kollegium zu sein. Und diese Bodenhaftung tut mir ganz gut, gerade wenn man so aus der Wissenschaft kommt und sehr theoretisch ist, ist doch diese tägliche Arbeit mit jungen Menschen, also mit 16, 17, 18-Jährigen, einfach eine sehr schöne und sehr reizvolle Aufgabe. Einerseits bin ich manchmal froh, das nicht den ganzen Tag machen zu müssen, und da kann man immer sagen, ein bisschen hin und her switchen zwischen Selbstkurse geben, zwischen Leiten und zwischen Unterrichten. Eine sehr schöne Mischung, für die ich sehr dankbar bin.
Wer sind dann die anderen Referenten? Wie viele gibt es da, die bei Ihnen in der Akademie unterrichten?
Das ist eine unbegrenzt große Anzahl. Also wenn ein Kollegium kommt und dann mit den zuständigen Kollegen von mir jetzt die Tagung vorbereitet, gucken die einfach, brauchen wir dafür Referenten, brauchen wir einen, brauchen wir zwei, brauchen wir gar keine. Also von daher haben wir keinen festen Stamm. Wir haben gerade für Themen wie Gesprächsführung, für eben diesen Diplomkurs Meisterlehrer Planpädagogik und andere Sachen, haben wir schon so eigentlich einen festen Referentenstamm, der vielleicht in der Größenordnung so 10 Kolleginnen und Kollegen umfasst. Aber insgesamt sind es Hunderte, die wir im Laufe der Jahre bei uns einfach auch beschäftigen. Und da können Leute vom Radio mal dazukommen und etwas erzählen. Da kommen Theaterpädagogen, da kommen Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Diözesen, aus anderen Bundesländern, aus anderen Schulen und Schularten. Das ist ganz bunt. Wir haben nicht wie bei Volkshochschulen oder so einen relativ klar umgrenzten Referentenstamm, sondern der erweitert sich immer und wechselt sich laufend ab.
Herr Dr. Suhan, Sie haben den Marchtaler Plan erwähnt. Was ist es genau?
Ja, der Marchtaler Plan ist eine reformpädagogische Konzeption, sondern nicht immer kein Konzept, sondern etwas Umfassenderes. Und da wird versucht, die Grundlagen der christlichen Anthropologie, das christliche Menschenbild, so auf Schule umzuformulieren, dass wir Schule auf dieser Grundlage gestalten können. Wir versuchen, den jungen Menschen ernst zu nehmen. Der Marchtaler Plan ist überschrieben mit das Kind in der Mitte oder der Mensch in der Mitte. Damit ist nicht bloß der kleine Junge, das kleine Mädchen in der ersten, zweiten Klasse gemeint, sondern auch wir als Kolleginnen und Kollegen, dass man den Menschen als solchen ernst nimmt und seinen Bedürfnissen fragt, was ist der Mensch? Wir sagen, wir sind eine kirchliche Schule, eine christliche Schule. Wir verstehen ihn als ein von Gott geschaffenes Wesen in seiner Gottebenbildlichkeit, dass er ernst genommen wird, dass er einen Auftrag hat, diese Welt zu gestalten, verantwortungsvoll in diesem Land zu leben, und wollen den Menschen darin begleiten, eben zu einem jungen Erwachsenen heranzureifen, in den Möglichkeiten, die er hat, und dass er das entfalten kann, was in ihm drin steckt. Wir können leider, wenn wir Kinder haben, wie beim Grashalm nicht ziehen, dass er wächst, sondern man muss einfach Rahmenbedingungen schaffen, dass es sich die Kinder und Jugendlichen entfalten können. Das versucht der Marchtaler Plan und hat da sogenannte Strukturelemente geschaffen, wie Unterricht auch gestaltet wird, dass dieses möglich ist, junge Menschen zu verantwortungsbewussten Christinnen und Christen oder einfach verantwortungsbewussten Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen.
Der Marchtaler Plan gilt ja nur für katholische Privatschulen. In welchem geografischen Ausbreitungsgebiet?
Ja, ich hatte vorhin gesagt, wir haben insgesamt 95 katholische freie Schulen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Das heißt, das Verbreitungsgebiet ist das Gebiet der Diözese Rottenburg-Stuttgart, also im Norden von Bad Mergentheim bis zum Bodensee nach Friedrichshafen, im Westen von Rottweil bis im Osten nach Ulm. Wir haben in Ulm 3 Schulen, die in unserem Dachverband mit organisiert sind. Von diesen 95 Schulen, das auch jeweils Hauptschule oder Werkrealschule, Grundschule extra gezählt sind, die Zahl relativ hoch. Wir haben so etwa, wenn man es genau rechnet, etwa 60 Schulen, von denen etwa die Hälfte Marchtaler Planschulen sind. In diesem Dachverband sind auch andere Schulen beherbergt, also sogenannte sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, einige Fachschulen, viele Ordensschulen, die jetzt nicht explizit Marchtaler Planpädagogik machen, aber auch natürlich versuchen, als katholische freie Schulen das christliche Menschenbild als Grundlage ihrer täglichen Arbeit zu machen.
Es gibt ja auch so nebenbei ein paar Dinge, die die Akademie macht. Ich erinnere mich, vor ein paar Wochen war die rollende Schwabenkanzel in Obermarchtal mit Bernhard Bitterwolf als Moderator und er spielte Piffel und so weiter. Gibt es öfters mal so separate Punkte?
Wir machen es hin und wieder mal. Wir hatten relativ lange das sogenannte Marchtaler Fenster als Ausstellung moderner Kunst bei uns im Haus. Das ist immer relativ aufwendig und sehr kostenintensiv, Künstlerinnen und Künstler über Marchtal zu holen und vor allem auch dann große Skulpturen auszustellen. Wir haben das damals immer ganz bewusst gemacht, um zu zeigen, dass Kirche sich auch um andere Dimensionen des Menschseins kümmert, den künstlerischen Aspekt fördert, und haben ganz oft von Besuchern der Klosteranlage gehört, Mensch, toll, dass Kirche sich in dieser Richtung auch aktiv zeigt. Dass man einfach sieht, ja, Auseinandersetzung mit Musik, mit bildender Kunst ist etwas, was Menschen bewegt, was zum Menschen damit dazugehört, was Ausdruck ihrer Persönlichkeit ist. Deswegen versuchen wir, Kunst, Kultur und so weiter zu fördern, Theater oder die rollende Schwabenkanzel, von der Sie gesprochen haben, soweit wir das finanziell können, beziehungsweise oft auch in Kooperation Kooperation mit anderen Institutionen, dass wir uns als Akademie so etwas auch öffnen und ein Ort sind, der nicht bloß für die katholischen Schulen, für die Schülerinnen und Schüler oder für die Kollegien, für die Schulleitung zuständig ist, sondern eben auch für den Ort Obermarch, dann auch ein bisschen über den Ort hinaus für die Region, wo wir ja mitten in der Provinz liegen und natürlich da immerhin viele Touristen kommen und sagen, ja, schön, dass sich Kirche auch um kulturelles Engagement kümmert.
Die örtliche Nähe zum Petrushof ist ja nicht von Nachteil.
Die örtliche Nähe zum Petrushof, ist ein sehr schöner Meierhof, direkt hinter der Klostermauer, ist von Vorteil, weil wir da als kirchliche Akademie jetzt seit einigen Jahren Sommerkunstwochen gemacht haben und auch, soweit es geht, da versuchen, weiter in der Kooperation zu bleiben, wo wir einfach Räumlichkeiten noch mit dazu nehmen können, künstlerische Atmosphäre ganz dicht zu haben, in dem Fall Lehrkräfte einfach mit Plastiken arbeiten können oder ganz viel eben auch Bilder gestalten, Zeichnungen und einfach künstlerisch tätig werden. Ich hatte gesagt, es heißt Sommerkunstwoche, weil wir die ersten Tage der Sommerferien dazu nutzen, dass man einfach auch mal zur Ruhe kommt, sich kreativ von der Schule sozusagen verabschiedet und in die erholsame Phase der Sommerferien übergeleiten kann.
Ja, bevor wir die ältere Geschichte des Schlosses uns jetzt gleich erarbeiten, wollen wir ein bisschen Musik spielen von Bill and the Bells. Oh, Johnny, oh! Ach Gott, swingt es schön bei Bill and the Bells hier in der Plattform bei Radio Free FM. Oh, Johnny, oh! Wir haben Dr. Berthold Suchan zu Gast und er kann uns ein bisschen in die Geschichte des Klosters in Obermachtal einführen. Wir haben ja im Jahr 1976 bereits die 1200-Jahr-Feier in Obermachtal erlebt. Also 776 war die allererste urkundliche Erwähnung Obermachtals und Obermachtal war ja über 600 Jahre lang Prämonstratenser, Ordensstützpunkt oder ja, wie kamen denn die Prämonstratenser, die kamen ja irgendwie aus Frankreich, wie kamen die denn und wann genau nach Obermachtal?
Ja, Hoch, Sie hatten gerade erwähnt, 776 startete sozusagen die urkundliche Erwähnung von Obermarchtal. Deswegen konnten wir 1976 auch 1200 Jahre Obermarchtal feiern. 776 wissen wir bloß eine Urkunde, die uns vorliegt, wo ein Brüderpaar namens Agilhoff und Asulf aus dem Geschlecht der Ahallofinger, also auch Namen, die uns gar nicht mehr so richtig vertraut sind, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt dieses Kloster unseren Eltern geerbt und möchten gerne Bestand sichern und haben es damals an das Kloster St. Gallen als Benediktinerabtei überschrieben. Und von daher wissen wir, dass 776 bereits ein Benediktinerkloster damals in Obermarchtal aktiv gewesen sein muss. Denn mehr als Urkunden können wir als Historiker nicht, oder aus Urkunden wissen wir vor allem relativ sicher, dass dann so etwas existiert hat. Wann das vorher entstanden ist, wissen wir nicht genau. Und Sie fragten gerade, wann kamen die Prämonstratenser nach Obermarchtal? Das war dann 400 Jahre später, im Jahre 1171. Das war die große Zeit der Reformordensbewegung. Und da sind ganz viele Reformorden in Europa entstanden, die die alten Orden wie die Benediktiner und so weiter wieder modernisieren wollten. In die Zeit fällt so die Gründung auch der Zisterzienser und eben auch der gerade genannten Prämonstratenser. Und der Name Prämonstratenser kommt jetzt gar nicht von einem Ordensgründer wie bei den Franziskanern oder eben wie bei den Benediktinern, sondern aus einem kleinen Ort namens Prémontré im Norden Frankreichs. Dort hat sich ein Adliger, das war damals eine übliche sozusagen Geschichte, nämlich Norbert von Xanten mit seinen Kumpanen, mit Gleichgesinnten zurückgezogen, um eben ein monastisches Leben zu führen. Norbert von Xanten war, wie viele andere, wir kennen Augustinus als Kirchenvater, ein reicher junger Mann, der, man würde heute sagen, in Saus und Braus gelebt hat und dann irgendwann so vor der Midlife-Crisis, wahrscheinlich so mit Anfang 30, gesagt hat, nein, das kann es nicht sein. Das ist kein gottgefälliges Leben. Ich möchte gerne mein Leben ganz dem Gebet und ganz dem Herrn widmen. Hat dann eben mit Gleichgesinnten sich nach Nordfrankreich zurückgezogen und dort in einem ganz entlegenen Tal namens Prémontré dieses Kloster Prémontré gegründet und daher leitet sich der Name Prämonstratenser ab. Die sind dann hier in Schwaben in Oberschwaben zum ersten Mal in Rot an der Rot ansässig gewesen. Das war dann Mitte des 12. Jahrhunderts. Und 1171 geht die Geschichte folgendermaßen, dass Pfalzgraf Hugo II. Von Tübingen und seine Frau Elisabeth beschlossen haben, ja, wir möchten gern ein Stift gründen. Das war damals üblich im Hochmittelalter, dass man eine gewisse Aufgabenteilung gehabt hat. Man hat halt natürlich auch Leibeigene gehabt, die Gebiete bewirtschaftet haben und eben auch ein Stift oft gegründet, in dem dann Mönche für das Seelenheil des gesamten Hofes, des Hofstaates dann eben beten. Ich vergleiche das mal ganz gern, wenn Schülerinnen und Schüler da sind, dass man heute auch gern für Greenpeace oder andere soziale Organisationen spendet, weil man selber eben dann doch nicht bereit ist, gegen den Walfang vor der japanischen Küste zu demonstrieren, weil das vielleicht viel zu gefährlich sein könnte, und dass man da damals diese Stiften auch für das eine Seelenheil eine ganz hohe Bedeutung gehabt hat. Und da haben die beiden 1171, und das finde ich immer noch aus heutiger Sicht fast schon amüsant, gesagt, wie bekommen wir denn jetzt diese Prämonstratenser nach Obermarchtal, sind nach Roth an der Roth gegangen, haben den dortigen Abt gebeten, kannst du uns ein paar von deinen Chorherren und Chorfrauen auch schicken? Und das war gar kein Problem, dass der damals 20 Chorherren und Chorfrauen nach Obermarchtal abgesandt hat, um dort ein Doppelkloster Männer und Frauen zu gründen. Stellen Sie sich vor, Herr Hoog, heute würden Sie in ein Kloster gehen und sagen, schick uns mal 40 junge, vielleicht Novizen oder Nonnen oder Mönche irgendwo hin. Da hätten wir mit dem Nachwuchs sicherlich wenig Chance. Und damals war das einfach auch eine Karriere, die man als junger Mensch gerne eingeschlagen hat, dass man einem Kloster auch wirklich auch als Intellektueller vorangekommen ist und dass diese Klöster für die Kulturlandschaft Oberschwaben natürlich von unermesslicher Bedeutung waren. Und damit begann es eben 1171, 20 Chorherren, 20 Chorfrauen nach Obermarchtal, und da begann halt bis 1802, rund gut 600 Jahre, die Geschichte der Prämonstratenser in Obermarchtal.
Was haben die dann letztendlich bewirkt für Obermarchtal und die Umgebung? Was zeichnet diesen Orden in der praktischen Arbeit aus?
Also in der praktischen Arbeit zeichnet diesen Orden aus, dass es eigentlich ein Seelsorgerorden ist und ein Priesterorden. Die Chorfrauen, die es damals noch gab, die wurden etwa nach 100 Jahren gewissermaßen nicht mehr weiter aufgenommen. Man hat dann, und das ist eine sehr unglückliche Geschichte, gesagt, die Frauen würden nur Unheil über diese Klosteranlage bringen, hat einen Aufnahmestopp verhängt. Das war Ende des 13. Jahrhunderts. Und dann war die Geschichte von Frauenorden Obermarchtal beendet. Die Chorherren, es waren stabil, etwa bis 1802 stets 40 Chorherren, waren vor allem Seelsorger, waren studierte Theologen, hochgebildet. Und die haben sowohl in Obermarchtal gewohnt, haben dort ein relativ großes Gebiet einfach auch wirtschaftlich verwaltet und waren in den einzelnen Außenstellen, also südlich vor allem von Obermarchtal, einfach als Dorfgeistliche, als Priester tätig. Also ein Seelsorgeorden, anders als die Benediktiner, die stärker dieses Ora et Labora, die auch sehr stark in der Landwirtschaft engagiert sind, oder Kartäuser, die ganz zurückgezogen leben, sind die Prämonstratenser, und das sieht man auch an ihrem Habit, an ihrem Auftreten, eher so etwas leicht elitär mit einem tendenziell hochherrschaftlichen und sehr klerikalen Charakter.
Sie haben sich ja dann auch entwickelt, die Prämonstratenser, vom kleinen Konvent zur ganz offiziellen Reichsabtei. Wie ist das passiert und was ist eine Reichsabtei genau?
Ja, also passiert ist es einfach im Laufe der Geschichte, dann im 12., 13., 14., 15. Jahrhundert, dass einfach immer mehr Ländereien dazugepachtet worden sind. Das Gebiet des Klosters Obermarchtal erstreckt sich von Obermarchtal, also an der Donau zwischen Egen und Riedlingen, dann südlich bis an den Federsee, in die Gemeinden Seekirch, Richtung Alzhausen und so weiter. Also etwa 30 Kilometer südlich von Obermarchtal im Halbkreis hatten die ganzen Ländereien, haben einfach ganze Ortschaften besessen, hatten Stadthäuser in Reutlingen, in Tübingen meines Wissens, natürlich auch in Riedlingen. War also einfach ökonomisch, waren die sehr aktiv, sind immer reicher und vermögender geworden und wurden dann 1440 von einer Propstei zu einer Abtei erhoben und im Jahre 1500 zur Reichsabtei. Warum man von einer Propstei zu einer Abtei wird, der Grund besteht darin, dass man entweder viele Töchtergründungen hat oder einfach sehr bedeutsam wird. Das erarbeitet man sich so etwas, dass man vielleicht, wie man dann Mannschaftskapitän in einem Fußballmannschaft wird oder so, zumindest wird man dann, beschließt dann der Orden, dass es eine Abtei, und Reichsabtei heißt halt, dass der Abt von Obermarchtal nur dem Kaiser selbst untertan ist. Er saß dann ab 1500 im Reichstag, im Deutschen Reich, Römischen Reich Deutscher Nation, und hatte eben keinerlei Vorgesetzte, die ihm nun sagen könnten, wie er sein Gebiet zu verwalten habe. Reichsunmittelbare Reichsabtei. Deswegen ist Obermarchtal damals sehr, sehr bedeutend gewesen und ich denke auch diese historische Bedeutsamkeit strahlt noch ein wenig auf uns heute herab und man sieht zumindest auch an der prächtigen Klosteranlage, dass doch die Prämonstratenser einfach auch vom Bauwerk her und von der Architektur her etwas Großartiges für dieses nördliche Oberschwaben geleistet haben.
Sie profitieren natürlich auch noch mit der Akademie von diesen tollen Gebäuden. Wann sind die errichtet worden?
Die Gebäude sind errichtet worden, Startpunkt 1786. Man hatte schon vorher versucht, einen italienischen Architekten hatte man gewonnen, der tolle Pläne gezeichnet hatte. Da fehlte ein bisschen das Geld, wie das oft so ist. Und hat dann zwischen 1686 und 1701 hat man halt dann den Rohbau errichtet. Und 1701 ist dann die damalige Kirche, Klosterkirche, Peter und Paul in Obermarchtal konzentriert worden. Das ist relativ schnell, 15 Jahre diese Bauzeit. Und wenn Sie sich so diesen viergeschossigen Dachstuhl angucken und ähnliches, ist einfach wahnsinnig, wie die Menschen damals mit den damaligen Mitteln so ein riesengroßes Gebäude haben errichten können, mitten in der Provinz. Die Baumeister waren die Vorarlberger Franz Beer und die Gebrüder Tumpf, die damals viele Kirchen hier in der Gegend gebaut haben. Einfach, das war das, was damals innen war, was modern war. Das war Barock, das war Frühbarock, das war eine Aufbruchsstimmung nach dem Elend des 30-jährigen Krieges, jetzt zu sagen, ja, wir leben, carpe diem, pflücke diesen Tag, mach eine schöne, große, weite Kirche mit viel Licht. Wir möchten gerne das Leben feiern und das versuchen wir auch in einer großartigen barocken Klosteranlage, die Schlosscharakter hat, zum Ausdruck zu bringen.
Wer hat da Hand angelegt? Waren das die Bauern im Wege von Frondiensten?
Ja, das war okay. Genau.
Es gibt ja auch riesige Bibliothekräume, ich glaube zwei, die sehr hoch sind, also auch über quasi zwei Stockwerke mindestens nach oben sich. Was ist denn da alles hinterlegt in dieser Bibliothek?
Ja, das ist eine Frage, die man schnell beantworten kann. Die Bibliothek wurde nie richtig eingerichtet. Ich hatte gesagt, dass die Priester in Obermarchtal hochgebildet waren. Sie sind an der Akademie bzw. an der Universität in Dillingen ausgebildet worden, hauptsächlich, und soll wohl auch recht belesen gewesen sein. Dann kam uns die Säkularisation zuvor. Wir haben einen großen Bibliothekssaal über den sogenannten Spiegelsaal, der vielleicht einigen Hörern und Hörern bekannt ist, weil da einige Veranstaltungen auch stattfinden. Einen sehr schönen großen Bibliothekssaal, da sind dann nicht mal die Stuckaturen fertig geworden und die Bücher sind erst recht nicht eingezogen. Also insofern hat Obermarchtal, im Gegensatz zu Bad Schussenriethe oder ähnlichen oder Wiblingen, keine große Bibliothek, sondern die sollte erst aufgebaut werden und dann war aber schon Anfang des 19. Jahrhunderts die Schönheit und das Großherrschaftliche von Obermarchtal beendet, dass dieser Teil der Klosteranlage eine Bibliothek und das zu einer Lehrstube auszubauen, dass das nicht mehr vollendet werden konnte.
Und jetzt liegen die Bücher im Prinzip so auf dem Boden rum, zumindest ein Teil.
Es sind gar keine Bücher erst eingezogen. Also insofern ist das ein leerer Raum, den man gerne bespielen könnte. Das Problem ist halt, dass die Statik nicht so ist, dass man darin was groß aufstellen kann. Aha. Dieser Bibliothekssaal wird heute genutzt von der Diözesanbibliothek in Rottenburg, die dort die sogenannten Landkapitelbibliotheken untergebracht hat. Das heißt, aus Orten wie Zwiefalten, Egen, Riedlingen und so weiter hat man die Bücher, die im 19., 20. Jahrhundert angeschafft worden sind, die werden dort quasi archiviert und können eben für Forschungszwecke angeschaut werden. Aber das sind eben keine historisch wertvollen, richtig wertvollen Bände, sondern einfach das, was Landkapitel, was Priester, was man würde sagen Seelsorgeeinheiten Ende des 19. Jahrhunderts einfach als Grundliteratur haben anschaffen müssen und das wird dort verwahrt, kann man eigentlich sagen. Aber eine tolle Bibliothek ist es dann leider nie geworden. Dazu mussten die Prämonstratenser zu früh Obermarchtal verlassen.
Wir haben unseren Hörern eine echte Königin versprochen. Marie Antoinette hat auf ihrem Weg von Wien nach Paris einmal mit großem Gefolge in Obermarchtal übernachtet. Was ist denn da jetzt noch übrig davon?
Ja, das war zumindest der Anlass, dass man gesagt hat, die Klosteranlage ist halt relativ umfangreich baulich. Es sind drei Bauabschnitten gebaut worden und der letzte Bauabschnitt wurde eben dann auf Druck dieses bevorstehenden Brauzuges vervollkommnet. Das heißt, wir nennen das so Pavillon, das sind eigentlich relativ große Gebäude, die jeweils die Ecken des Gevierts dann manifestieren. Und dieser Südostpavillon, der ist im Jahre 1769 fertiggestellt worden und danach konnte konnte eben Marie Antoinette kommen. Sie hat vom 1. auf den 2. Mai 1770 dort übernachtet und ist auf ihrem Brautzug eben hier von Ulm an der Donau lang Richtung Freiburg, Richtung Paris gezogen. Man sieht es auch noch sehr schön an der Allee in Oberdischingen. Also wenn einige der Zuhörenden das kennen, dass einfach die ganze B311, die uns vielleicht heute oft so Sorgen macht, weil man dann im Stau steht, dass das im Grunde genommen der Handelsweg war, der Weg war, der dann eben auch zur Zeit Ende des 18. Jahrhunderts für den Brautzug Marie Antoinette nochmal ausgebaut worden ist. Das war ein echtes Infrastrukturinvestitionsprogramm.
Sie wurde dann Frankreichs Königin, aber dann am 4. September 1791 fand die Französische Revolution statt und Ludwig XVI. Musste abdanken. Ihr Mann wurde hingerichtet und sie selbst starb dann auch auf dem Schafott ungefähr 9 Monate später, am 16. Oktober 1793. Sie war gerade mal 37 Jahre alt. Um 12 Uhr an dem Tag wurde sie enthauptet. Tja. Das ist passiert mit unserem wahrscheinlich so gesehen höchsten Staatsgast. Nee, der Bundeskanzler Erhard war auch schon mal in Obermaichtal.
Ja, aber Marie Antoinette, das war schon einfach, wie ich sagte, man hat sehr viel Geld ausgeben müssen, um diesen Brautzug zu ermöglichen. Es war ein riesengroßes Gefolge. Man musste Unterkünfte für diesen ganzen Tross bereitstellen und man sagt, dass dann die Klosteranlage oder das Kloster Obermaichtal, die Prämonstratenser, etwa 10 bis 15 Jahre lang daran zu knapsen hatten, um die Schulden wieder abzubezahlen. Also von daher, 1770 war Marie Antoinette da, wenn wir jetzt mal Mitte der 80er Jahre sind, hat man sich einigermaßen so wieder erholt. Dann hatte man vielleicht 10, 15 Jahre ein blühendes Obermarchtal, von dem auch zuvor dann Sebastian Seiler den höchsten Tönen schwärmt und es lobt. Es ist die einzige in Oberschwaben noch vollständig erhaltene und vollständig gebaute Klosteranlage. Aber der Ruhm, wie gesagt, war dann 1802 mit Napoleon dann zu Ende. Von daher ist dieses Schloss, wie es eben auch heute noch genannt wird, und auch dieses Großartige, hat dann doch eigentlich relativ kurze Zeit nur, ist es erhalten geblieben.
1802 war ja dann die Säkularisation und Turn und Taxis haben ja dann damals eigentlich schon zugeschlagen, haben bis damals bekommen das ganze Areal, oder?
Ja, vollkommen richtig. Also 1802 war die Säkularisation, das heißt, die geistlichen Güter mussten aufgegeben werden. Der Abt hat noch ein bisschen die Resteverwaltung gemacht und ist dann im März 1803 aus der Klosteranlage ausgezogen. Die anderen Prämonstratenser Chorherren waren ja oft auch schon als geistlich in umliegenden Ortschaften tätig, waren dann einfach als Priester weiter. Aber der Konvent ist halt ruckzuck aufgelöst worden. Und die Klosteranlage wurde dann den Fürsten von Turn und Taxis, vollkommen richtig, gegeben, und zwar als Ausgleich für den Verlust von linksrheinischen Gebieten, die diese, also die Fürsten von Thurn und Taxis, im Zuge der napoleonischen Kriege erlitten haben. Also quasi ein Finanz- oder Ländereiausgleich, zu sagen, gut, ihr habt da so viel verloren, wir kommen euch etwas entgegen und geben euch das Gebiet des Klosters Obermarchtal dann zu eurem Besitz. Das ist mit vielen anderen Adelsgeschlechtern in Oberschwaben auch passiert. Das haben sie in Oberstadion, Unterstadion. Da haben eben auch Adlige dann die Verluste so ein bisschen kompensiert bekommen, indem man ihnen aufgelassene und verlassene Klosteranlagen, Klosterareale mit entsprechenden Ländereien dann übergeben hat.
So kam das nördliche Oberschwaben von Österreich zu Württemberg.
Ja, zumindest in dem Fall zu Regensburg eher, aber das ist dann später, ist es dann im Anfang des 19. Jahrhunderts ganz richtig, dann 1807 dann zu Württemberg gekommen, ja.
Und später sind ja dann doch nochmal Klosterschwestern eingezogen.
Ja, später sind dann Klosterschwestern eingezogen. Also der Fürst von Turn und Taxis hat sich doch sehr stark für den Erhalt der Klosteranlage stark gemacht und war auch ein Mensch, dem das Schicksal von Orden nicht gleichgültig war. Im Jahre 1919 hat er deswegen eine Konvent der sogenannten Salesianerinnen aus Böhmen aufgenommen. Die mussten dort aufgrund von Verfolgung fliehen, haben quasi Unterschlupf gesucht und der Fürst von Turn und Taxis hat 1919 gesagt, gut, wir haben eine Klosteranlage, das ist auch ein ehemaliges Kloster, ihr könnt hier einziehen. Dann sind sie mit der Eisenbahn nach Untermarchtal gefahren und von dort mit dem Pferdefuhrwerk nach Obermarchtal und haben dort 1920 eine Mädchenschule gegründet mit Internatsbetrieb, um eben auch jungen Frauen oder Mädchen die Möglichkeit zu geben, Leben, an Bildung teilhaftig zu werden. Also gewissermaßen, was auch viele Orden im 19. und dann in dem Fall im 20. Jahrhundert gemacht haben, versucht Benachteiligte mit in das Leben zu integrieren, sie entsprechend bilden zu können. Und ein Internatsbetrieb, Bildung ist natürlich der Schlüssel für berufliche Laufbahn, beziehungsweise also heutzutage berufliche Laufbahn und damals einfach, um am Leben teilhaben zu können und um eben auch Frauen, wir haben gerade 100 Jahre Frauenwahlrechte, 1919, 1920 wird die Schule gegründet, das hängt schon damit zusammen.
Die Mädchenrealschule gibt's heute noch, heißt Franz von Sales Realschule. Wie kommt Franz von Sales zu einer Schule?
Ja, die Schwestern, hatte ich gerade gesagt, sind ja Salesianerinnen. Das heißt, sie haben sich immer auf Franz von Sales als einen Ordensgründer berufen. Sie werden in Obermarchtal genannt Schwestern Maria Heimsuchung. Es gibt noch einen, die in Untermarchtal jetzt leben. Der Konvent ist unterdessen auch aufgelöst worden. Und aus der kleinen Schule mit dem Internat, das Internat ist 1986 aufgegeben worden, hat sich unterdessen dann auch in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts eine dreizügige Mädchenrealschule mit 540 Schülerinnen dann etabliert. Also die ist riesig gewachsen 1920 und der das Einzugsgebiet, aus dem die Schülerinnen nach Obermarchtal kommen, das geht von Almendingen hinter Ehingen bis nach Ertingen hinter Riedlingen, ist also hat eine sehr große Strahlkraft, dass Eltern ihre Mädchen nach Obermarchtal schicken, weil sie da auch gerade im musischen, im künstlerischen, sportlichen Profil einfach eine gute Ausbildung bekommen. Und von daher heißt sie eben Franz von Sales Realschule, weil sie Salesianerin auf den Franz von Sales berufen. Und diese Schule ist dann 1992, als die Schwestern sie nicht mehr halten konnten, das war also ein sehr großer Orden, der auch aus Altersgründen wie viele andere dann nicht mehr weiter existieren konnte, ist es dann in die Trägerschaft der Stiftung Katholische Freie Schule übergegangen, zu der auch unsere Akademie gehört.
Die gute Bildung manifestiert sich zum Beispiel darin, dass bei den Abschlussfeiern regelmäßig Schnitte von 2,1, 2,2 verkündet werden können, das ist schon enorm gut.
Das ist enorm gut, wobei der Hauptansatzpunkt unserer katholischen freien Schulen besteht eigentlich darin, junge Menschen fürs Leben zu befähigen, wie ich eingangs gesagt hatte, zu verantwortungsvollen Christinnen und Christen zu erziehen, dass eigentlich die Abschlussnoten für uns nicht das Entscheidende sind. Wir gucken uns eigentlich mal ganz gerne, egal ob es in Obermarchtal oder in anderen Standorten ist, Abschlussfeiern an und sehen dann, ja, du bist als 6-Jährige oder als 9-10-Jährige bei uns in die Schule gekommen und guck mal, was aus dir geworden ist, welche Fähigkeiten du entfaltet hast, welche Charismen du hast entwickeln können. Wir haben dich versucht dabei zu begleiten, also einfach zu gucken, welche Persönlichkeiten können wir auf ihrem Weg unterstützen. Das ist eigentlich das Wichtige, dass dabei auch noch gute Leistungen dabei herauskommen, umso schöner. Und wir sind auch dankbar, unsere Kolleginnen und Kollegen natürlich auch darin, durch die Vermittlung, die Gestaltung von Unterricht, das befördern, auch durch unsere ganze Atmosphäre. Aber wir würden auch katholische Schulen machen, wenn die Schnitte deutlich schlechter wären. Und wir versuchen eben den Menschen in den Blick zu nehmen und nicht jetzt sind auf besonders gute Schnitte raus. Wenn das der Fall ist, umso besser. Und das ist auch etwas, was vielleicht auch Eltern motiviert zu sagen, ja, da bekommen unsere, in dem Fall Mädchen, eine sehr gute Ausbildung. Da möchten wir sie gerne hinschicken. Aber wichtig ist, dass sie einfach in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit gut begleitet sind und aufgehoben sind.
Nachdem die Prämonstratenser immerhin gut 600 Jahre in Obermarchtal waren, wurde ja dann die Klosterkirche vor einigen Jahren zum Münster erhoben.
Ja, 2001 ist sie zum Münster erhoben worden. Wir hatten vorhin gerade die Zahl 1701, also 300 Jahre. Und das ist schon für uns ein ganz wichtiger Ehrentitel gewesen. Viele fragen mich immer bei Führungen, was ist das denn eigentlich, ein Münster? Was ist denn eine Basilika? Ein Dom? Erklären Sie das doch mal ein bisschen. Und Münster ist ein Ehrentitel, den ein Bischof einer Kirche geben kann, wenn sie sich besondere Verdienste erworben hat oder wenn sie eine besondere Bedeutung erlangt hat. Während wiederum eine Basilika, zum Beispiel ein Weingarten, oder dann eben diesen Ehrentitel bekommt, wenn der Papst ihn verleiht. Also der Bischof verleiht den Ehrentitel Münster. Und Obermarchtal ist jetzt kunsthistorisch insofern interessant, weil es in dreifacher Hinsicht ein Münster ist. Erstmal Münster vom Monasterium, wie auch in Ulm, als Ort eines Ordens. Dann eben Münster, weil es architektonisch im Vorarlberger Münsterbaustil gebaut worden ist. Und eben Münster, weil es jetzt den Ehrentitel von Bischof Dr. Gebhard Fürst bekommen hat 2001 mit der Begründung, dass der Orden der Prämonstratenser eben über 600 Jahre in Obermarchtal war, das sehr prägend war, dass die Klosteranlage Obermarchtal die Kulturlandschaft in Oberschwaben entsprechend gestaltet hat. Und darauf sind wir natürlich besonders stolz, weil Obermarchtal als Kernpunkt, als Angelpunkt, als Kumulationspunkt für eben die reformpädagogische Bewegung der Marchtaler Planpädagogik gilt. Also das Obermarchtal als Herzstück, als Seele, als spiritueller Ort für katholische freie Schulen der Diözese Rottenburg-Stuttgart sich etabliert hat, das wurde eben auch mit dieser Erhebung zum Münster dann ausgezeichnet. Das hat uns sehr gefreut.
Von Turn und Taxis ist noch die Gruft unterhalb des Münsters übrig geblieben. Es gibt aber auch neben dem Münster eine Mönchsgruft.
Ja, es gibt zwei Grüfte. Ich weiß gar nicht, wie der Plural korrekt ausgesprochen wird in Obermarchtal. Und die unterscheiden sich sehr stark. Also bis vor kurzem konnte man diese Mönchsgruft auch sich anschauen. Die ist eingerichtet worden Mitte des 18. Jahrhunderts und hat so eine Grablege für 60, 70 Prämonstratenser Chorherren. Einige sind dort bestattet. Die Gruft ist auch vor 20 Jahren nochmal ein bisschen restauriert worden. Unter anderem Isfried Kaiser, ein berühmter Komponist, oder auch der Mundartdichter Sebastian Seider, die sind dort sehr bescheiden in der Mönchsgruft bestattet worden. Und da gibt es eine fast schon hochherrschaftliche Gruft der Fürsten von Turn und Taxis, die exempt für uns ist, also nicht begehbar. Die gehört eben den Fürsten von Turn und Taxis in Regensburg. Die ist unterhalb des Chorraums des Münsters 1899, also relativ neu eingerichtet worden, und hat riesengroße Marmorgrablegen, in denen die Nachfahren oder der Fürst von Turn und Taxis und seine Verwandtschaft dann bestattet worden ist. Die letzte Bestattung, wird auch immer wieder gefragt, fand dort 1961 statt, also auch so, wird eigentlich auch nicht mehr richtig genutzt und ist so ein bisschen schade, ein bisschen traurig, dass diese Seitlinie der Fürsten von Turn und Taxis da so ein bisschen vermutlich in der Vergessenheit geraten ist.
Sebastian Seiler, Prämonstratenser Chorherr, seine Daten waren 1714 bis 1777, er war Pfarrer, er war Lehrer, barocker Schriftsteller und Vater der Mundartdichtung. Er schrieb die Schwäbische Schöpfung und wir haben jetzt einfach mal einen Ausschnitt aus der Schwäbischen Schöpfung mitgebracht. Ein kleiner Ausschnitt aus der Schwäbischen Schöpfung von Sebastian Seiler, der in Obermarchtal in der Mönchsgruft begraben ist. Wir haben Herrn Dr. Berthold Suchan heute zu Gast in der Plattform und er macht auch Führungen durch die weitläufigen Klostergebäude.
Ja, in denen es keine großen Geheimgänge gibt, die nach draußen unter den Klostermauern führen und so weiter. Hört man immer wieder über Klosteranlagen, wo dann so ein bisschen schlüpfrige Sachen angedeutet werden. Nein, das gibt's alles nicht, aber es gibt sehr schöne Räume, die man sich angucken kann. Das Münster in Obermarchtal ist natürlich als Kirche immer geöffnet. Eine sehr schöne frühbarocke Kirche, die man sich anschauen kann. Und im Rahmen von Führungen sind auch viele andere Gebäudeteile zugänglich. Wir können uns eine alte Sakristei anschauen mit ganz tollen Paramentenschränken, tollen Schnitzereien und vielen kleinen Priesterkästlein, in denen die Prämonstratenser Chorherren ihre liturgischen Gefäße aufbewahrt haben. Dann gibt es einen Kapitelsaal mit wunderschönen Schnitzereien, vor allem aus der Schule von Andreas Etschmann, an dem man auch nochmal auf mehreren großen Bildern sehen kann, wie die Klosteranlage früher ausgesehen hat. Dann ganz besonders schön der Spiegelsaal der Klosteranlage, den vielleicht einige der Hörerinnen und Hörer schon mal im Rahmen von Konzerten oder einfach Abschlussfeiern der Franz von Sales Realschule des Studienkollegs haben besuchen dürfen. Wie ein Festsaal in Versailles gestaltet, etwa 1752 fertiggestellt mit vielen Spiegeln und ganz anders als die Klosterkirche, die sehr schlicht gehalten ist, für mich als Norddeutsch immer noch pompös genug, aber nur mit Stuckaturen, während der Spiegelsaal mit Fresken und auch Bildprogrammen einfach eine religiös-spirituell-theologische Botschaft hat, wie wir es aus Kirchen wie Basilika in Weingarten oder Neresheim oder Zwiefalten auch kennen. Was auch immer sehr schön ist, ist den Turm zu besteigen oder das Dachgestühl sich anzuschauen oder auch den Blasebalg der Holzhauorgel sich anzuschauen. Alles das ist im Rahmen von Führungen möglich, zu denen wir ja auch ganz herzlich einladen.
Wie kann man sich da anmelden?
Also die Führungen werden über die kirchliche Akademie vermittelt. Das heißt, sie gucken einfach bei uns auf die Homepage und rufen an und dann werden wir ihnen einen Führer vermitteln. Ist auch sehr günstig noch zur Zeit. Also sie bezahlen, wenn sie mehr als 20 Personen sind, 1 Euro pro Person für eine 90 nötige Führung. Das ist wirklich ein sehr großes Entgegenkommen. Und dann können Sie in die Klosteranlage eintauchen und sich die Geschichte des Prämonstratenserordens oder auch der Klosteranlage als Ganze bis heute erzählen lassen.
Studienkolleg, Holzhai-Orgel, super Stichworte. Was macht das Studienkolleg? Ist ja ein Aufbaugymnasium.
Ja, das Studienkolleg ist ein Aufbaugymnasium. Wir hatten gerade schon gesagt, 2001 ist die Klosterkirche in Obermarchtal zum Münster erhoben worden. Und zeitgleich 2001 hat auch die Stiftung Katholische Freie Schule da ein Gymnasium direkt an der Akademie angedockt, um auch ein bisschen neue Ideen der Pädagogik in einer gymnasialen Oberstufe auszuprobieren. Wir sind eine sehr kleine Schule. Ich unterrichte da auch Philosophie und ein bisschen auch so religiöse Inhalte. Und diese Schule Obermarchtal ist eine einzügige Schule, die sagten als Aufbaugymnasium, hat also bloß klassische Sprechweise, die Klassen 11, 12 und 13, also sehr klein, beschaulich und hat den großen Vorteil, dass es sehr familiär ist und wir da die Möglichkeit haben, an so einer kleinen Schule mit unseren Kolleginnen und Kollegen Schüler ganz intensiv zu begleiten, sie in begleitenden Studierzeiten mit Aufgaben zu fordern und zu fördern und dort sehr individuell einfach auf die einzelne Persönlichkeit des Jugendlichen einzugehen. Das ist ein großer Vorteil, dass also auch viele Schülerinnen und Schüler aus der Umgebung, denen so ein klassisches Gymnasium ein bisschen zu groß ist oder aus der Realschule sich weiterentwickeln möchten, dann als Studienkolleg nach Obermarchtal wechseln.
Und dort im Studienkolleg, da gibt es auch Jungs.
Da gibt es jetzt auch Jungs, da werden auch Jungs aufgenommen. Bisher waren es in den ersten Jahren immer bloß so 4 pro Jahrgang, aber seitdem wir jetzt auch eine Franz von Sales jungen Realschule in Ehingen haben und dort auch Jungen eben dann weitermachen nach der Realschule und das Abitur machen möchten, haben wir einen deutlich größeren Anteil an Jungen und wir haben auch den großen Vorsatz seit einigen Jahren, dass man bei uns die erforderte zweite Fremdsprache nicht mitbringen muss, sondern im Studienkolleg grundständig dann auch Spanisch lernen kann und das macht natürlich die Studienkolleg nochmal attraktiver. Abgesehen davon, wer kann schon von sich sagen, in so einer tollen Klosteranlage zur Schule gegangen zu sein.
Die Holzhai-Orgel, wie alt ist die?
Die Holzhai-Orgel ist jetzt gut 200 Jahre alt. Die ist 1787 fertiggestellt worden. Johann Nepomuk Holzhai hat eben noch 5 funktionierende Orgeln, die noch erhalten sind. Eine ist zum Beispiel auch noch in der Weisenau bei Ravensburg. Eine wirklich ganz tolles Instrument und es ist jetzt 2013 fertiggestellt worden und komplett restauriert worden, weil man gesagt hat, man möchte gerne versuchen, sie so wiederherzustellen, dass sie den Klang Ende des 18. Jahrhunderts wieder hat. Und das ist auch ganz hervorragend gelungen. Die Diözese hat da mit vielen Spenden, den allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlichen Dank, doch 1,2 Millionen Euro investiert, um die in den Originalzustand zurückzuversetzen. Es gibt auch eine kleine Chororgel, die aber leider durch die Gruft der Fürst von Thurn und Taxis zerstört worden ist. Da stimmen noch die Pfeifen da. Soll auch sehr schön geklungen haben, heißt es in historischen Dokumenten. Aber die Holzhai-Orgel ist also wirklich ein Schatz. Und jeder, der die Möglichkeit hat, im Sommer mal ein Orgelkonzert, entweder mit dem Kustor Gregor Simon oder mit einem der wirklich international renommierten Organistinnen und Organisten zu hören, muss das unbedingt machen, weil es ein ganz hervorragendes historisches Instrument ist.
Jean-Pierre Leguet zum Beispiel von Notre Dame in Paris war dieses Jahr in Obermarchtal, genau. Hat die Holzhai-Orgel gespielt. Wir hören gleich noch ein bisschen Töne von dieser Holzhai-Orgel, Herr Dr. Suchan. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Es hat super Spaß gemacht, war sehr instruktiv. Ich glaube, wir alle, die das gehört haben, interessieren uns jetzt viel mehr für die Geschichte Obermarchtals und eben des Klosters.
Ja, wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen kommen.
Dann sage ich schon mal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser Sendung. Mein Name Friedrich Hoog und hier kommt noch ein bisschen Orgelmusik von Bach, die eingespielt worden ist auf dieser Holzhai-Orgel in Obermarchtal von Christian von Blohn.